We have to have positive identification. We gotta get some strong evidence. But there's no way in the world, once the story breaks, that you're gonna keep it off the 6 o'clock news.
Harry Mitchell, successful businessman, loving husband, a man who has now become the perfect target.
Sit down, sport.
Look, Mitch, you've seen some of this before. Stuff your girlfriend shot while your wife thought you were at a convention in Miami.
Mitch, you're in very serious trouble.
You pay us $105,000 a year for the rest of your life.
No!
They're ruthless.
Cops find a body with no clothes on, a gun, your prints all over it.
Desperate.
He got an airtight case against me. It's my gun!
I'm scared, Mitch.
The only thing they didn't count on was Mitch having a plan of his own.
I want to deal only with you.
How much did the man save is going to give you?
I'm going to pay them $52,000.
I know. They're plotting me out.
He's a murderer.
I'll meet you at 7, Slick. On the button.
I'll be there.
Okay, es ist Freitagnachmittag und wie könnte man besser ein Wochenende starten als mit einer Canon-Films-Produktion? Und ich freue mich wirklich, über diesen Film zu sprechen, aber auch auf die Person, mit der ich über diesen Film spreche. Und es nimmt ja eine große Bürde von meinen Schultern, weil ich habe schon befürchtet, dass unsere letzten Gespräche, und das ist schon einige Zeit her, über Brandon Cronenbergs Possessor, von dem ich Stefan Jung überzeugen musste, von dessen Qualitäten und über Pitch Black, von dessen Qualitäten mich Stefan nicht ganz so grandios überzeugen konnte, hat er diesmal einen Film gewählt, von dem ich sage, ja, da ist überhaupt keine Überzeugungsarbeit notwendig. Aber dazu gleich mehr. Hallo Stefan Jung, wie geht's dir?
Hallo Patrick, ich freue mich sehr. Mir geht's gut. Ich hoffe dir auch, dass wir nach der Ewigkeit wieder sprechen. Aber eins habe ich nicht richtig verstanden.
Ja.
Du musstest mich nicht von Possessor überzeugen.
Nein, oder du musstest mich von Possessor überzeugen.
So war das. Ja, stimmt. Und ich freue mich sehr, dass wir nach der Langzeit einfach Freestyle zusammenkommen. Es ist viel zu lange her gewesen. Wir haben ja bis vor 2-3 Jahren in gewissen Regelmäßigkeiten über schöne Filme gesprochen. Und ich habe deine Worte lange mitgenommen, dass du gesagt hast, wenn du mal wieder nichts zu verkaufen hast, komm gerne in den Film, dann sprechen wir wieder. Und das ist jetzt soweit.
Du, die Sache ist ja die, wir müssen alle irgendwie wirtschaftlich über die Runden kommen. Und mir tut es immer so ein bisschen leid, wenn du sagst, du, ich habe einen tollen Booklet-Text geschrieben zu Pitch Black und ich sitze dann da, der Nörgel-Teddy am anderen Ende der Leitung und sage, ja, weißt du, Pitch Black, geht so, ne? Aber diesmal ist es ja nicht so.
Genau, wir haben uns ja geschrieben dann und haben uns Roy Scheider mal wieder ausgesucht, weil unter anderem bei Friedkin's Sorcerer, also persönlich kann ich bei mir sprechen, 5 von 5 Sterne, wirklich absolut. Und habe da mal wieder ein, zwei unserer alten Podcasts angehört, auch Night Moves mit Gene Hackman. Und sowohl Night Moves als auch Sorcerer warten immer noch auf eine deutsche Blu-ray VÖ. Also die Hoffnung, das mögliche Versprechen hat sich bisher nicht eingelöst. Und dann sind wir auf Roy Scheider eben zu sprechen gekommen. Genau, und wir sprechen tatsächlich ja nicht über Der Weiße Hai, weil du den schon gesprochen hast und 50-Jähriges vielleicht ist, sondern vielleicht über ein, zwei andere Filme. Ja.
Oder über zwei, genau. Da steht ja noch einer auf der Liste. Aber der heutige ist ganz besonders schön. Nicht, glaube ich, weil er so ins Pantheon der großen Roy Scheider-Filme gehört. Also ich glaube, auf dem Level von All That Jazz oder French Connection oder Marathon Mann oder ja, Der Weiße Hai, von dir erwähnt, bewegen wir uns jetzt nicht ganz. Aber er gehört auf jeden Fall zu den Filmen, von denen ich mir denke, die bedürfen, die verdienen auf jeden Fall einen zweiten Blick und eine größere Wertschätzung. Wir sprechen über 52 Pickup. Yes. Von der Canon Films Group oder Canon Group produziert. Und ich glaube, innerhalb deren Schaffen auf jeden Fall ein Highlight, oder?
Auf jeden Fall eins deren Highlights. Also für mich persönlich ist ja Express in die Hölle Runaway Train die Nummer 1, weil das eine unfassbare Qualität ist. Da würde ich jetzt 52 Pickup nicht ganz weit oben einordnen, aber er hat schon sehr viel, warum man ihn eigentlich mögen muss. Ja.
Ich habe gerade nochmal so die Canon Group Filmografie durchgeguckt und ja, da ist eine ganze Menge, was ich eben auch sehr, sehr mag. Ich meine, ich habe einen echten Softspot für den dritten Ninja-Film, für den dritten Death Wish-Film. Da gibt es einige so schöne Kruditäten, die mir gut gefallen. Aber ja, auf dem Qualitätslevel von Texas Chainsaw Massacre 2 oder Runaway Train ist er nicht ganz. Aber ich glaube, so auf Platz 3, 4, 5 könnte der schon folgen, weil der ist schon echt schick. Und hat auch jede Menge gutes Personal vor und hinter der Kamera. Möchtest du davon mal vielleicht auch so 1, 2, 3, 5 oder 10 Namen nennen?
Ja, aber sehr gerne, natürlich. Wir haben natürlich den Regisseur John Frankenheimer. Also, da muss man wirklich sagen, Meister seines Fachs. Ordnen ja die meisten wahrscheinlich eher in diese Paranoia-Phase 60er ein und noch in die 70er rein, na, mit Manchurian Candidate, Seconds und so weiter. Mm. Und das ist ja schon jetzt ein bisschen später, 86, wo man jetzt so ein bisschen meinen könnte, naja gut, die Canon Group hat ja einige Regisseure auch noch mal ranbekommen, versammelt, die vielleicht, wenn man es böse sein würde, schon so ein bisschen ausgelaugt waren und die können noch mal zum Schuss kommen. So könnte man das jetzt da so einordnen. Aber wir haben ja auch zum Beispiel Jost Vacano hinter der Kamera. Und ich glaube entscheidend, Elmer Leonard, der Vorlagenautor und auch Drehbuchautor. Na, man kennt ihn von frühen Western-Stories, hat ja jahrzehntelange literarisches Schaffen geliefert und dann ist eigentlich berühmt geworden für seine Noir-Krimis, also für zum Beispiel Rum Punch, was dann Tarantino als Jackie Brown verfilmt hat. Also Elmore Leonard ist da schon ein Begriff. So, und wenn du jetzt die drei, was man nimmst, Regisseur, Kamera, Buchvorlage, da bist du eigentlich schon auf einem absoluten A-Klasse-Niveau. Ne? Die Frage ist ja dann, wie wurde es umgesetzt? Und da finde ich 52 Pickup einfach einen ganz charmanten Hybriden aus eigentlich A-Klasse, auch zu den Schauspielern, und Exploitation. Ne?
Absolut. Er ist eine Kuriosität auf der ganz gewinnbringende Art und Weise, darüber sprechen wir sicher später, insofern, dass er wirklich diesen typischen 80er Canon-Sleaze, finde ich, sehr, sehr gut zusammenbringt mit der Qualität einer literarischen Vorlage von jemandem, der ein absoluter Meister seines Fachs ist. Ich meine, gut, Elmer Leonard war jetzt auch nicht der Elmer Leonard in den 80ern, der dann Mitte der 90er war, genau als der von dir erwähnte Elmer Leonard Hype dann so richtig losging mit Get Shorty, dann hatten wir Jackie Brown und ich glaube Out of Sight innerhalb von 3 Jahren. Und plötzlich war so Elmer, based on a story or a novel bei Elmer Leonard, so ein Gütesiegel auf jede Menge Kinoplakaten. Aber in den 80ern musste er eben noch, glaube ich, auf ehrliche Art und Weise seine Brötchen verdienen. Und da gab es gar nicht so viel von ihm. Also es gab ein paar sehr bekannte Filmadaptionen wie Mr. Majestic mit Charles Bronson und 310 to Yuma, glaube ich, basiert auch auf seiner Short Story.
Ja.
Aber er war auf jeden Fall nicht der Name, mit dem man, glaube ich, mit dem Pfund konnte man nicht so sehr wuchten damals. Zumindest nicht, wenn man so an die Zielgruppe dachte, die Canon-Films normalerweise hatten. Nämlich, ich glaube, eher so ein Publikum, was heiß war auf Action und Thrills und vielleicht ein bisschen nackte Haut und eher so vordergründige Reize und weniger so literarische Qualität.
Ja, und das wird eben bei, da kommen wir dann eben noch drauf zu sprechen, beim Film 52 Pickup total interessant verbunden, also beides. Ne? Da werden wir dann noch ein bisschen mehr drauf zu sprechen kommen. Interessant bei Elmer Leonard ist noch, dass, wie das ja so oft ist, die literarischen Vorlagen, die dann erst nach und nach adaptiert werden und dann mit erfolgreichen Filmen, wie du es gesagt hast, nochmal populär werden oder sein Name populär wird, der da vielleicht auch nochmal Geld verdienen konnte, überhaupt erstmal oder mehr, dass aber die Vorlagen schon eher stattfanden. Und hier ist interessant, dass 52 Pickup als Geschichte die erste war, so steht es hier in dem Booklet von Thorsten Hanisch, die 74 rauskam, die erstmalig so diesen Crime-Stil prägte. Also tatsächlich ist wohl, wenn das hier so stimmt von der Recherche, was ich mal glaube, die Geschichte, die literarische Geschichte 52 Pickup, der Beginn des Krimi Elmer Leonard 74 und so. Und dann hat er in den 80ern ja schon einige Geschichten geschrieben, weitergeschrieben, die dann eben erst teilweise in den 90ern verfilmt wurden. Also hat man mal so eine Verschiebung. Ja, das wollte ich nur noch mal sagen von der Reihenfolge. Aber eben 52 Pickup, so eigentlich seine erste Crime-Story, die er auch geschrieben hat.
Interessant, ja, dass das hier tatsächlich nicht die erste Adaption seines literarischen Stoffes ist, aber wohl eher die erste Werkgetreue. Also nach all dem, was ich in der Vorbereitung mir so anlesen konnte, war er regelrecht vergrätzt darüber, dass es 83 schon mal eine ja polit-thrillerige Adaption seines Stoffes gab. Der hat wirklich sich auch des Originaltitels des Romans nicht bedient, sondern ich glaube, The Assessment oder The Appointment oder sowas hieß. Und sagen wir mal, nur die absoluten Grundzüge dieser Story noch enthielt, aber mit einem komplett anderen Personal, mit einer komplett anderen Gemengelage. Da war dann eben, glaube ich, auch die Ehefrau, die ihren Ehemann betrog und es ging um völlig und das das Ganze, die ganze Geschichte spielte sich absolut in politischen Rängen. Ich glaube, er war oder sie war Mitarbeiter einer Botschaft im Ausland und also als ich das las, dachte ich mir, warum sich überhaupt die Mühe machen und sich diesen Stoff quasi, also die Lizenz dafür, für die Adaption erwerben, nur um dann das daraus
daraus zu machen. Und entsprechend war auch Elmer Leonard, glaube ich, relativ zögerlich dabei, hier die Freigabe, Canon-Films zu erteilen, diesen Stoff nochmal zu adaptieren. Und ich glaube, auf dem Wege ist es dann eben auch so dazu gekommen, dass er selber dieses Drehbuch hier mitgeschrieben hat, was ja nicht immer der Fall war. Also auch gerade bei den 90er-Stoffen, die dann super populär waren, wie Get Shorty und Jackie Brown, da hatte er ja als Drehbuchautor nichts mehr zu tun, aber hier eben schon. Und das hört man eben auch, möchte ich sagen, fast in jeder dialoglastigen Szene.
Ja. Ja, und so wirkt eben 52 Pickup wirklich wie so eine relativ getreue Verfilmung, wenn die Dialoge und auch die Stimmungen hier so zum Tragen kommen. Der Film, muss man sagen, dauert nicht kurz, also dauert 120 Minuten knapp. Das ist schon, also für das, was erzählt wird, nimmt er sich auch für viele Sequenzen und Momente Zeit.
Oh ja.
Und eben auch gerade auf das Pärchen, also unsere beiden Hauptfiguren, gespielt von Roy Scheider und Anne Margaret, um die es vordergründig geht. Also er ist noch mehr im Vordergrund, also als handelnder Mann. Aber es gibt immer wieder Momente, das finde ich eben auch interessant bei dem Film, dass er schon auch, da können wir jetzt vielleicht auch so langsam reingehen, schon auch Haut und Thrill und Reize bietet. Und man könnte auch böse sagen, eben auch ein bisschen billige Reize, Exploitation, das Stichwort Porno, Nebendarsteller im Hintergrund. Aber er hat auch so Momente, wo man sich sagt, das ist ja jetzt echt schon so Noir-Drama. So, ne? Verharrter 5 oder 6 Minuten in einer Stimmung, die manchmal gar nicht so zum Rest anderer Momente passen möchte. Und diese Verbindung, diese Mixtur ist für diesen Film ziemlich einzigartig. Also habe ich so in der Form, ich sag mal, selten erlebt. Aber man hat wirklich Momente, wo beide Figuren sehr ernsthaft miteinander zugange sind, wo es echt kurz auch mal um existenzielle Fragen geht, wie kann man sich noch vertrauen? Funktioniert die Ehe eigentlich noch? Oder bricht gerade das Leben komplett auseinander? Solche Ansätze gibt es da drin, wo man echt als Zuschauer auch so ein bisschen nachdenklich wird. Ui. Und dann gibt es so Momente, wo man sich denkt, okay, das ist gerade echt billigste Unterhaltung, aber auf unterhaltsamem Niveau. Und diese Verbindung ist interessant bei dem Film, ja. Um es jetzt mal erstmal anzuteasern, ohne jetzt in Details zu gehen.
Oh, ja. Ich würde das gerne ziemlich gleich und sofort vertiefen, nachdem ich die obligatorische UFDB-Inhaltsangabe vorgelesen habe für die paar Menschen, die uns zuhören und den Film nicht gesehen haben. Und wie gesagt, das ist keine gute Idee. Also es wäre eine gute Idee, den Film zu gucken und uns dann zuzuhören. Also man kann auch gerne wiederkommen. Der Podcast hier, diese Podcast-Folge, die wartet ja auch auf euch. Aber für die Leute, die Unverbesserlichen, die Story nicht kennen und uns trotzdem zuhören möchten, sei kurz gesagt, das sind 2 Zeiler bei der UFDB, geschrieben hat den Danione 2 oder Danny 1-2, wie auch immer. Gangster aus dem Pornomilieu erpressen Ingenieur Harry Mitchell, gespielt von Roy Scheider, mit dessen Seitensprung. Er geht nicht zur Polizei, weil er die politische Karriere seiner Frau nicht gefährden möchte. Bei dem Versuch, allein mit den Erpressern fertig zu werden, riskiert er einiges. Das meiste Personal hat mir genannt, vielleicht noch Gary Chang hier zu nennen, der den Score geschrieben hat, der auch später, ich glaube auch sein erster oder zweiter Score, später tolle Sachen gemacht hat, unter anderem wie Miami Blues, den Score mag ich besonders gerne, oder ich glaube auch mehrfach preisgekrönt wurde für Under Siege, Alarmstufe Rot, also auch große Studioproduktion orchestriert hat und ja, Jos Vacano hier als Gig zwischen Die unendliche Geschichte und Robocop. Toller Kameramann. Aber ich möchte das aufgreifen, was du gerade gesagt hast, hier mit den existenziellen Themen. Da muss ich sagen, da hat mich der Film so zum ersten Mal richtig kalt erwischt. Und ich dachte, okay, ich gucke hier einen Ken-Films-Film, als eben genau das mit dem Seitensprung rauskommt und Roy Scheider und Anne Margaret unterhalten sich über ihre Ehe. Was heißt, es kommt raus, er offenbart ihr die Wahrheit und dann folgt dieses Gespräch. Und das geht so an die Nieren, so ans Eingemachte, dass ich dachte, krass, sowas zu sehen in dieser Art von Film. Also was da für ein Austausch stattfindet. Also das geht wirklich durch Mark und Bein auch emotional.
Ja, das ist wirklich interessant und auch erfrischend zu sehen, wodurch der Film auch gut altert, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich möchte das jetzt wirklich also mit vollem Respekt und Anerkennung sagen, die beiden Hauptfiguren sind nicht mehr die Jüngsten und der Film zeigt, dass es auch überhaupt nicht notwendig sein muss in einem Mainstream-Film.
Aber Roy Scheider sieht immer noch aus wie aus Stein gemeißelt, auch mit Mitte 50.
Ja, der hat einen sehr zähen, drahtigen Körper, die Haut wie Leder, das ist so sein Typus. Er war nie der Schönling, so, aber da könnte man trotzdem sagen, ja, ist halt so dieses Klischee älterer Mann, ne? aber genau mit dieser Situation spielt ja auch die Geschichte. So, und Anne Margaret, ich weiß nicht genau, war 45, 46, 47, sieht es unabhängig davon, dass sie top aussieht, aber sie sieht halt natürlich schön aus. Ich finde sie unglaublich heiß in dem Film, sie ist nicht irgendwie künstlich aufgemacht, aber sie spielt halt auch, das ist ja wichtig, so toll. Und diese Szene, die du ansprichst, handelt ja genau davon, dass er ihr das dann offenbart, also er hat einen Seitensprung, macht der Film ganz geschickt, weil er uns die Wege, die Routinewege am Anfang zeigt, er geht zur Arbeit, fährt zur Arbeit, sie fährt zu ihrer Arbeit, sie ist dann politisch auch aktiv. Es wird relativ schnell klar, beide sind etablierte Persönlichkeiten, er holt wahrscheinlich das meiste an Geld ran, aber schon bald biegt der Film sprichwörtlich mit dem Auto in eine andere Richtung ab, er fährt zum Hotel und man weiß als Zuschauer, okay, das ist jetzt keine Mittagspause mit Kollegen, sondern aha, Hotelzimmer, Seitensprung. So, jetzt klammere ich das mal kurz aus, sonst mache ich nur Handlungsnacherzählung. Und als es dann aber besprochen wird zwischen den beiden, kommt er, wo sie gerade mit ihm zum Sprechen beginnen möchte über auch ihre politische Karriere und was eben das Neue des Tages war, weil sie überlegt, sich aufstellen zu lassen, ne, als Kandidatin, was für die Karriere und für die Beziehung wichtig ist. Ein toller neuer Schritt in einem gereiften, erfolgreichen Leben. Es kommt ja ganz unverblümt, weil er es nicht mehr aushält. Ich habe eine Frau kennengelernt, bumm. Und das schneidet so richtig rein in diese Stimmung. Und das ist inszenatorisch richtig gut gemacht, genau das soll's. Und sie schaut ihn schockiert an. Später wissen wir, nicht ganz so schockiert, weil sie es schon ungefähr einen Monat wusste, sagt sie ihm dann. Und dann kommen wir an die Stelle, wo du sagtest, unterhalten die beiden sich gefühlt 6-7 Minuten lang. Und sie sagt, ja, ich weiß, sowas kannst du eigentlich nicht verheimlichen. Und dann wird es sehr offen. Und dann offenbart ihr quasi der Mann, man lernt dann, sie sind wie lang, 24 Jahre verheiratet, ja. Weil sie sagt, oder 23 Jahre, weil sie noch fragt, wie jung ist sie? Ja, 22, ja, die ist jünger, als wir verheiratet sind, so, damit man die Dimension mal begreift. Ja, wolltest du den Daddy spielen? Und dann sagt er auch noch, ja, vielleicht war es das auch. Ne? Also er, sobald das dann gesagt hat, unterhalten sie sich total offen. So wie das irgendwie nur ein Ehepaar, was lange verheiratet ist und sich trotzdem noch in die Augen schauen kann, unterhalten kann. Und das finde ich interessant. Ja? Und es macht beide Figuren, es macht sie vor allem auch stark und es macht ihn bewusst nicht den Taffen, ja gut, der Taffe ist er dann, aber es macht ihn bewusst halt angreifbar. Man weiß von Anfang an, er hat Scheiße gebaut.
Ja.
So. Und der allerbeste Satz, muss ich wirklich sagen, ist am Anfang, wenn er dann, das ist so toll gemacht und Roy Scheider spielt das auch super, er spielt ja dann diesen selbstbemitleidenden, mittelalten Mann, der sagt so, der versucht es dann noch zu rechtfertigen und zu beschreiben, es ist langweilig und dann guckt sie ihn nur an und sagt, ich will das nicht mehr hören, weil sie einfach keinen Bock hat auf dieses Gesülze, sondern sagt dann zu ihm den Einsatz, kannst du dir vielleicht vorstellen, dass mich das einfach unglaublich verletzt? Bumm. So, und das ist super und dieses Miteinander, ne, das finde ich toll in dem Film, ne.
Es ist super gut, ehrlich gesagt. Und einige Menschen, glaube ich, die uns zuhören, wundern sich jetzt vielleicht darüber, dass wir zuerst das hier aufgreifen. Aber es ist eine herausragende Qualität dieses Streifens, dass er eben nicht die typische misogyne 80s-Ken-Films-Kackscheiße ist. Und das sage ich mit allergrößtem Respekt, weil ehrlich gesagt, ich gucke diese Art von Film wirklich, wirklich gerne. Aber er bereitet einem quasi so, also zu mich emotional, mental darauf vor, dass er wieder nur genau diese Stereotypen bedient, wie eben andere Filme dieser Gangart, also Action-Thriller von Ken-Films produziert mit einem sehr, sehr Machismo, ego-getriebene männlichen Protagonisten und die Frau sind quasi nur, ja, reizvolles, schön anzusehendes Beiwerk. Und er, genau, dann geht er eben so selbstverständlich durch die Gegend, schlufft er da rum und meint ja, ich kann es ja nicht sagen und ich würde die politische Karriere meiner Frau gefährden und ich tue das ja alles nur für sie, dass ich das verheimliche. Und ich dachte, jetzt sind wir da. Also ich habe das mir vor ein paar Jahren gedacht, als ich den Film zum ersten Mal sah. Und dann wird halt dieses Vorurteil, diese Vorannahme so entkräftet durch diese sehr, sehr ehrliche Szene, die sehr klar zum Ausdruck bringt, wie stark verletzt die hier von Anne Margaret gespielte Figur ist. Das hat mich wirklich beeindruckt. Das halt nach, das wirkt nach. Und trotzdem muss ich sagen, hat der Film die Qualität, einfach vielleicht auch aufgrund der inszenatorischen Raffinesse, weil alles sieht super gut aus und klingt wahnsinnig gut und ist hervorragend gespielt, dass der Film danach mühelos in diese Pornofilm-Crypt dann springen kann und wir sehen Ron Jeremy im Hot Tub mit irgendwelchen nackten Models oder andere Pornodarstellerin im Arm.
ja. Genau, das verbindet er dann eben, weil, wie gesagt, die Erpresser stammen eben aus diesem Porno-Business der 80er, was diesem Milieu halt, das will der Film halt irgendwie machen oder wollte vielleicht der Autor auch so machen. Er will halt diesem Sex and Crime, er will dem halt so ein richtig schmuddelig glanzlosen, aber auch glanzvollen Film drüber ziehen. Dann spielt das in einer Porno-Kino spielt das und dann bei einer Privatfeier. Also die packen dann wirklich erstmal jedes Klischee aus, um dich da ästhetisch reinzuballern in diese Welt, ne? Und diese Erpresser stammen eben aus dem Milieu. Deswegen muss Roy Scheider, der dann irgendwie, das ist auch so komisch, da hat dann das Gefühl, nach einer halben Stunde hat er da Spaß dran. Ja. Erstmal ist er schockiert, weil muss sagen, seine junge Flamme wurde dann erstmal gekillt. Man muss jetzt an der Stelle auch ehrlich sein. Ich habe mir mal überlegt, das dritte Mal, dass ich ihn gesehen habe, wo ist eigentlich ehrlich seine Motivation? Und jetzt müssen wir auch wenn wir diese Szene, es kommt ja noch mal eine zwischen ihm und ihr, die auch noch mal unter die Haut geht, uns das gut ist und dass man echt betonen muss, dass der Film das macht, muss man auch vielleicht auch ein bisschen kritisch sein und sagen, ist das komplett ausgearbeitet? Ich würde ganz klar sagen, nein, weil das will der Film gar nicht. Denn seine Motivation ist ja folgende. Erst als seine Waffe entwendet wurde aus der Wohnung, ja, da schmuggelt sich einer rein, gibt sich als Verkäufer aus oder so. Und sie sagt auch ganz korrekt, verlassen Sie das Haus. Er verlässt dann auch irgendwann, aber sie weiß nicht, was vorher mitgenommen wurde. Erst als seine Waffe, erst als es ihm an den Hals geht und er und natürlich seine Frau dann wirklich kriminell festgenagelt werden können. Erst dann wird er wirklich tätig. Nicht am Anfang, als er merkt, das muss man auch ehrlich sagen, Frau, okay, ich habe Scheiße gebaut, aber dann denkt man schon so, okay, das kann man jetzt vielleicht noch wegbügeln, dann geht das Leben irgendwie weiter. Muss man ehrlich sagen, also wird jetzt kein Ehedrama draus so richtig. Und dann hat er vielleicht auch richtig Bock, in diese Schmuddelwelt reinzugehen und den Typen heimzuzahlen, weil er mit seinem Kumpel sich noch abspricht, ja, was soll ich machen, soll ich zahlen? Dann sagt er, nee, dann kriegen die noch mehr Appetit. Und dann beginnt er Canon-Film, sage ich mal, weiter sich zu entwickeln, dann mache ich es auf meine Weise. Na, so ein bisschen Charles Bronson, ich regel das jetzt erstmal selber. So.
Es ist ein bisschen übers Knie gebrochen, ich gebe dir da absolut recht. Einige Charakterentwicklung und storyseitige Entwicklung sind nicht ganz nachvollziehbar. Genau, er redet nicht mit seiner Frau darüber, dann hat er so eine Art Geschäftspartner, mit der er immer auch über solche privaten Angelegenheiten spricht, dem er zum Beispiel von der Erpressung erzählt. Er erzählt sich zuerst seiner Frau, klar, weil die konnte ja verletzt sein und die Politkarriere ist gefährdet, jada, jada, jada. Also er erzählt das einem Geschäftspartner und der taucht dann auch immer so nach Bedarf, so wie es die Story eben will, wieder auf, damit Roy Scheider ihm nochmal ein bisschen so sein Herz ausschütten kann. Und den fand ich zum Beispiel auch ganz interessant, weil der spielt ansonsten keine wirkliche nennenswerte Rolle, außer eben Roy Scheider zuzuhören, dazu sagen, ja, mach doch das, was du so vorhast.
Genau, ganz genau. Das ist so eine Ventilfigur. Ja.
Ich finde das sehr interessant. Ich weiß nicht, ich habe wenig Erfahrung, du wahrscheinlich auch, Stefan, in dem Business, aber ich fand die Vertriebswege dieser Porno-Film-Butze sehr interessant, weil die waren ja sehr kurz. Da wird quasi gedreht, wo dann eben auch die Filme gezeigt werden im Sexkino, aber eben auch hier über den Ladentisch verkauft werden auf Video. Also alles unter einem Dach. Ich fand das sehr interessant.
Also das ist jetzt mal so gesprochen auch wirklich eine Qualität dieses Films, dass er gesagt hat, okay, wir tauchen in diesen Kosmos ein und zeigt das wirklich lange und man kann sich da wirklich verlieren. Da werden diese Videos gedreht, wie du sagst, das dauert minutenlang, dann tauchen immer mehr kaputte Typen auf, dann kommt ein kaputter Spruch nach dem anderen, die ich jetzt hier nicht zitiere, weil ich will es als Zitat lassen, könnt ihr euch selber angucken, die absolut sag mal, sexistisch, rassistisch sind und so weiter. Das wird dann so nebenbei gesagt, wo man echt sich denkt, okay, muss ich da jetzt eigentlich lachen oder bleibt das Lachen im Halse stecken? Kannst du heute nicht mehr bringen. Das bietet der Film auch. Aber er gibt sich schon diesen Reizen hin. Ne? Das ist auch 52 Pickup. Der gibt sich diesen Reizen hin und das eine Wort kann ich ja sagen, als ständig nur Titten, 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 die ganze Zeit. Also, ne?
Ja. Wenn es der Film sagt, dürfen wir es auch sagen. Gerade noch so, okay. Ja, es gibt auf der, ich weiß nicht, welche Heimkino-Veröffentlichung du zu Hause hast. Ich habe ja die Arrow-Video-Veröffentlichung und da gibt es sogar ein extra Feature, das heißt Spot the Pornstar. Und ich hatte mich erstmal gefragt, was sich dahinter verbirgt und es ist eben genau das. Also dann gehen die quasi hier, nicht Frame für Frame, aber beinahe so durch diese zwei, dreiminütige Szene, in der wir zum ersten Mal eben dieses Pornofilmstudio, aber eben, das ist auch so eine Hangout, so eine Lounge, da ist irgendwie auch ein Kino angeschlossen und eben eine Videothek. Und da sind wirklich 7, 8, 9, 10 veritable Pornostars der damaligen Zeit zu sehen. Also Ron Jeremy hatte ich erwähnt, aber Sharon Mitchell sieht man da, Amber Lynn, Randy West, alles so fast ikonografische Figuren der späten 70er, frühen 80er Jahre. Und ich meine, ich glaube, für Liebhaber dieser, dieser Art von Unterhaltung gibt es da sicher einiges zu entdecken.
Ja, absolut. Und das ist eben ein 52-Pickup. Dafür ist er auch, sei mal, berühmt und bekannt. Ich weiß auch nicht. Canon hat halt vielleicht auch damals, die sind ja sehr, sehr clever auch an Ideen gekommen oder an Umsetzungen und haben gesagt, hey, okay, der Film spielt da, wir fragen rum. Und ich meine, welcher Pornostar hat nicht vielleicht Bock, mal in einem richtigen Spielfilm mitzuspielen? So, die haben dann wahrscheinlich auch gefühlt für umsonst mitgespielt. Aber du hast halt wirklich the real thing, the real persons drin. Also mal jetzt aus technischer Sicht ist das natürlich sehr solide. Man könnte auch sagen, ich nehme Fake-Leute, die das nur so tun. Aber man hat gesagt, nein, wir nehmen die echten Pornostars. Es ist authentisch in dem Sinne, oder zumindest suggeriert es Authentizität.
Ja. Und dass sie da alle nackig rumlaufen, wundert mich ja gar nicht. Ich meine, damit geht man ja klar auch einem produktionsseitigen Problem aus dem Weg. Will heißen, wie überzeuge ich meine Schauspielerinnen und Schauspieler, eben da die Hüllen fallen zu lassen. Deswegen, da überrascht mich das nicht. Das ist einfach so produktionstechnische Effizienz. Gut gemacht. Anscheinend haben sich ja Frankenheimer und zumindest Ron Jeremy auch noch angefreundet. Der taucht dann noch in zwei, drei seiner späteren Streifen auf, unter anderem in Ronin. Aber was mich wirklich wundert, ist auch, wie explizit der Film zwei seiner weiblichen Hauptdarstellerinnen zeigt, nämlich Vanity und Kelly Preston, die ja auch damals, ich möchte nicht sagen, veritable Stars waren, aber auf jeden Fall so up-and-coming Schauspielerinnen, die eine große oder mittelgroße Karriere vor sich hatten. Und auch die gehen also sehr freizügig um mit ihren Reizen, möchte ich sagen. Also bei der einen späteren Szene mit Vanity, da, die sich auf dieser Matratze da regelt, dachte ich schon, ho. Und Kelly Preston wird einmal sehr ruppig, sehr brutal das Oberteil vom Körper gerissen. Das ist auch nicht eben schmeichelhaft, wie sie gezeigt wird. Und dachte, das musst du auch erstmal bringen. Also so mit Blick auf ihre spätere Karrieren, überraschend sowas zu sehen, ehrlich gesagt.
Ja. Also ja, kann ich nur betonen, die mussten da für einiges bereit sein oder sagen, ja, ich mach das. Ne? Also da ist der Film auch irgendwo ein Zeitbild. Ne? Weil, also wir sagen, Canon, Mitte der 80er, spielt im Pornomilieu, viele müssen die Hüllen fallen lassen. Das hast du jetzt heute nicht mehr so, ne? Oder halt auch wieder für die Fans, ne? Die das halt unbedingt sehen wollen. Aber das ist ja das. Das ist auch ein Teil von 52 Pickup, ne? Dieses Sleazige.
Es ist sleazig, aber es ist auffallend unsexy. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich dachte, bei diesen ganzen, sagen wir mal, so körperlichen Reizen, vor allem von weiblicher Seite, die der Film einem präsentiert, habe ich mir nicht in einer Szene gedacht, das ist aber irgendwie so erotisch, so im eigentlichen Sinne. Sondern alles ist so, es ist einfach super schmierig und auch, glaube ich, von Frankenheimer zumindest und auch von Lennart nicht so gewollt, dass wir davor sitzen und ich weiß nicht, uns nervös da in der Tasche rumspielen, wenn wir diese Szenen gucken.
Nein, also das ist Sleaze und das soll aber auch eben ja auch ein bisschen billig und trashig wirken.
Ja. Ja klar, vor allem wenn Alan Raimi, also der von John Glover gespielte Porno-Videograf, dann noch da rumläuft und rumbrüllt und ja, gib mir mehr, Baby, gib mir mehr. Und denke,
oh. Genau auf ihn wollte ich gerade zu sprechen kommen. Ihn kann man ja auch kurz mal erwähnen, John Glover, wenn ich mich nicht täusche, war er nicht später dann in Gremlins 2 zu sehen, als dieser auch sehr, sehr, sehr schmierige Bankchef, ne? Also das ist eigentlich so, der spielt ja...
Fernsehsenderchef.
Sorry, für Fernsehsenderchef, ja. Ich kenne jetzt wirklich nicht alles mit John Glover, bin kein Experte, aber man erkennt das Gesicht, es ist bekannt aus der Zeit und das kann er halt gut. Und er spielt auch hier diesen wie soll ich sagen, diesen Hauptantagonisten spielt ja schon sehr interessant, weil er erstmal irgendwie auch ein bisschen doof ist, ne? Also das ist irgendwie so echt. Das sind ja Erpresser, aber es sind ja möchte gern Profi-Gangster, sind ja keine Profis, die halt wieder an die Kohle kommen wollen. Und die Szene, wo dann er sagt, okay, dann nehme ich das Angebot an von Roy Scheider, der ihn ja wirklich nicht in eine Falle tappen lässt am Anfang, sondern mit in seine Firma nimmt und ihn dann an seinen Tisch setzen lässt und die Buchhaltungsbücher durchgehen lässt. Ja, dann guck dir das jetzt an. Also wir sind schon an einem Punkt in der Mitte des Films, da wurde schon die Freundin von ihm erschossen, von denen. Er weiß, das sind die Bösen. Und er sagt, da komm jetzt mit, ich zeig dir meine Bücher. Und da siehst du genau, was hast du studiert in BWL? Dann kennst du dich doch aus. Die Szene ist auch so irre. Und dann sieht er wirklich, okay, der Typ hat einfach nicht die 105.000, die sie haben wollen, sondern dann die namensgebend 52.000 Pickup. Auf die wird sich dann geeinigt. Hm. Und dann beginnt ja eigentlich so ein Jojimbo-Spiel. Roy Scheiders Figur, so wie der Mann ohne Namen, spielt ja dann diese drei, einer verrückter als der andere, dieses Trio, spielt ja die dann noch gegeneinander aus. Und das meine ich, das ist der Punkt, wo er dann auch langsam Spaß hat und der Film geht ja aus dem Milieu auch nicht mehr raus.
Ja, ja.
Die einzige wirkliche Sonnenseite und wirklich erotische Erscheinung ist halt Anne Margaret, weil sie halt aufrichtig ehrlich, menschlich, anziehend, verletzt, menschlich, aber auch, sie ist wirklich erotisch und sie ist kein einziges Mal nackt zu sehen. Ne?
Ja, klar. Ich glaube, die von Kelly Preston gespielte Figur Cindy hier, mit der eben Roy Scheider eine Affäre beginnt und die dann ab später, was sich dann herausstellt, das war alles ein abgekartetes Spiel, dann eben das zeitliche segnen muss auf eine sehr brutale Art und Weise. Die hätte doch das Potenzial gehabt, sie menschlicher zu zeichnen, aber der Film hat da tatsächlich kein Interesse und das Drehbuch. Na gut, sei es drum. Das ist eben dieser Film. Anne Margaret, wie gesagt, bringt dafür sehr viel Emotionales in den Film und dadurch gewinnt er sehr. Und ich glaube, darin steckt eine Qualität des Drehbuchs und des Films, aber eben vor allem in der Charakterzeichnung der Gegenspieler, dieser drei Kriminellen, die du gerade erwähnt hast. Ich glaube, da kann Elmore Leonard total seine Qualitäten als jemand, der unglaublich gut solche Typen einfach beschreiben kann, ausspielen. Weil ich glaube, das vergessen viele, gerade viele Crime-Filme, gerade viele Thriller, dass es unglaublich wichtig ist, wenn du so Gegenspieler hast, die relativ kurz umschrieben, kurz gezeichnet sind, also nicht eine wahnsinnige charakterliche Tiefe haben, denen eben so individuelle Züge zu geben. Und da sind eben dadurch, dass sie alle so klar unterscheidbar sind und alle so einen Kernwesenszug haben, der sich klar differenziert vom jeweils anderen. Also ich rede hier von John Glover, der ist quasi so der inoffizielle Anführer der Bande, so der Kopf hinter dem Ganzen. Und dann Leo Franks, gespielt von Robert Trebor, der auch in dieser Porno-Videothek arbeitet und dort die Sachen vertickt und auch so ein bisschen als der Manager der Girls, die dort drehen tätig ist. Und ja, dann ist dann noch Clarence Williams der Dritte als Bobby. Bobby ist, glaube ich, eher so ein bisschen die Faust, die harte Hand, die das alles so zusammenhält. Und der Mann fürs Grobe, wird man, glaube ich, in der kriminellen Unterwelt sagen. Aber die sind eben alle auf ihre Art und Weise so ein bisschen merkwürdig, oder?
Ein bisschen, muss ich jetzt fragen, Steilvorlage. Also die sind absolute Freaks. Die sind absolute Freaks. Gerade Bobby ist ja ein absoluter Psycho. Nicht nur, dass er irgendwie Dauerdrogen bekifft oder sonst was erscheint. Er ist ja wirklich, er hat auch wirklich die härteste Szene im Film, als er hier Vanity zweimal hintereinander wirklich fast, die Szene ist auch krass, fast erstickt. Also der hält ja nicht nur 10 Sekunden das Kissen drauf, sondern irgendwie gefühlt 20, 30 Sekunden. Die zappelt da, das wird gezeigt, ungeschnitten, die zappelt da fast bis zum Tod. Und er drückt die zweimal so hart bis an die Grenze, dass sie wirklich merkt, hier geht's um alles. Ich darf nicht lügen, sonst bringt er mich hier um. Und es ist so psycho gespielt und so hart. Also buh. Und da hat er noch 2, 3 so Szenen, wo man echt merkt, Psycho ohne Ende. Interessant und toll gespielt an der Stelle, ja.
Du erwähntest ja die Länge des Films mit 110 Minuten jetzt nicht eben kurz. Für diese Art von Film möchte man meinen, aber in solchen Szenen wird eben klar, warum der Film so lange dauert. Ich würde sagen, er hat 3, 4 dieser Momente, von denen ich dachte, oh, die gehen unangenehm lange. Aber sie sind niemals langweilig oder langatmig. Also sie sind eher immer sehr, sehr dramatisch, sehr spannend oder eben auf so einer Charakterebene sehr, sehr gut erzählt. Mir wird da nicht langweilig, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn das jetzt so ein Film billigerer Machart wäre, und ich rede jetzt nicht vom Budget, aber einfach so, wenn da die inszenatorische Raffinesse fehlen würde oder das Drehbuch nicht so gut wäre, dann könnten solche Szenen echt einfach meinen Geduldsfaden reißen lassen. Aber die sind, ja, wie du es auch gerade beschrieben hast, immer so gut und so stark. Das dauert eben in dem Fall, da geht es eben nicht so wie in einem normalen Film dieser Gangart, dass da irgendwie der Baddie reinkommt, der seiner Szenenpartnerin zweimal eine scheuert und sie dann aufs Bett drückt und, weiß nicht, erschießt oder erwürgt, und das ganze Ding ist in 30 Sekunden gegessen. Das dauert 3, 4, 5 Minuten. Wir erleben den kompletten Austausch eben mit zwischen den beiden, auch dieses Psychospiel davor ab. So mit, du lügst doch, nein, ich lüge nicht, komm und so. Das ist alles, es dauert alles immer so mehr, so einen Tick mehr als angenehm ist, sagen wir mal so. Also mehr als so reiner Entertainment- und Titillation-Faktor. Und ich glaube, vielleicht liegt auch daran so ein bisschen begründet, dass 52 Pickup nicht ganz so populär ist im Canon-Film, in der Canon-Filmografie, weil viele Leute gesagt haben, ja, das ist vielleicht dann doch geht zu sehr ans Eingemachte, macht nicht einfach nur Spaß, sondern ist auch psychologisch echt anstrengend. Aber das ist jetzt nur meine Interpretation der Dinge.
Ja, das ist auf jeden Fall gerechtfertigt, das ein bisschen so zu interpretieren. Ich meine, klar, wenn man so einen Film wie Death Wish 3 hat, ich meine, das ist so ein paradigmatischer Canon-Film, da ist einfach von Anfang bis Ende nur Geschredder und flapsiger Sprüche und einfach nur krasser Scheiß, Entschuldigung, eins nach dem anderen. Das ist eben hier diese Mischung. Ja. So könnte man auch sagen, bietet der Film halt eben für beide Zielgruppen was. Also jemand, der sagt, ich komme damit klar, dass hier minutenlang nackte Pornostars rumhüpfen und das in dem Milieu spielt, mich stört das nicht und ich finde das vielleicht sogar eher interessant, der kommt genauso auf seine Kosten, weil der Film halt eben Substanz bietet. Und jemand, der sagt, ja, ich gucke mir schon gern Schließt die Zeug an, aber der Film ist ja eben auch qualitativ, ne? Kamera, auch können vielleicht ein bisschen über die Kameraschwenks reden, wie jetzt Sachen gezeigt werden. Das ist wirklich High Art, ne? Also das ist nicht billig, das ist wirklich toll. Oder wie eben gespielt wird, der sagt dann, das ist einfach ein, wie wir schon gesagt haben, hochqualitativer Canon-Film, muss man so sagen.
Ja, ja, ich hatte gelesen, 9 Millionen Dollar hat er gekostet, sieht man im Film auf jeden Fall an. Und wie gesagt, gerade so, wie nennt man, dafür gibt es auch ein geflügeltes Wort, stemmt, wenn jemand über seinem Gewicht stemmt oder so, ich weiß doch gar nicht. Ich glaube, er ist besser, als er sein müsste. Und ich glaube, das wird ihm mit so einem Blick auf das mögliche Publikum, auf das Kinopublikum, aber auch Videothekenpublikum, so ein bisschen zu Verhängnis, weil ich glaube, dafür ist nicht spaßig genug, um ihn einfach so wegzugucken mit drei guten Kumpels und ein paar Sixpack-Bier. Und man sitzt eben das öfter da und denkt sich, das ist aber irgendwie echt unangenehm. Also vordergründig reizvoll, klar, nackte Haut, fiese Gangster, Roy Scheider in einer kernigen Rolle, aber dann eben diese ganzen Gespräche mit Anne Margaret und auch die Art und Weise, wie sie dann am Ende dann auch später wieder in die Handlung reinkommt, quasi dann mehr so als Partner für einen Schlagabtausch, was so die Strategie betrifft, den Umgang mit den Kriminellen, aber eben auch das Ableben von Kelly Preston. Alles so Sachen, bei denen man sich denkt, wahrscheinlich, oh, okay, jetzt schmeckt das Bier nicht mehr ganz so lecker.
Schön beschrieben, ja.
Ja, ich weiß nicht. Du hast recht, Yojimbo, Red Harvest, Dashiell Hammett, klassisches Muster. Als ich den vor ein paar Jahren zum ersten Mal sah, war ich davon relativ überrascht und dachte, ja, dann wiederum aber so beim zweiten Mal kurz drüber nachdenken, nicht mal so sehr, weil es ist natürlich sehr, sehr reizvoll. Aber du hast es ja bereits vorher gewählt. Ich glaube, dieses Szenario, genau, man spielt die Gangster einfach gegeneinander aus. Ja. Ich glaube, was mir eher so ein bisschen Kopfzerbrechen und damit so ein leiser Kritikpunkt am 52 Pickup ist der bereits von dir erwähnte, dass es so eine gewisse Holprigkeit hat, dass man nicht so richtig weiß, wie er an diesem Punkt kommt, weil er scheint regelrecht verzweifelt zu sein. Und wenn er dann dieses Erschießungsvideo davon mit Kelly Preston sehen muss, wie ihr da 4, 5, 6, 7 Mal in die Brust geschossen wird und sie da elendig zugrunde geht und er wacht dann in ihrer Blutlache auf und es ist alles komplett furchtbar, wie er dann quasi 10 Minuten später an den Punkt kommt und sagt, komm hier, nicht mit mir. Das habe ich so ein bisschen vermisst, ehrlich gesagt, das Nachvollziehbare, oder?
Es gibt zwei Momente, wie gesagt, der eine ist, wo er wirklich merkt, es wird ernst und jetzt
ja, mit der Knarre. Seine Knarre ist weg.
Wie soll ich denn das sagen? Das Tolle an dem Film ist, das ist beim zwei-, dreimal sehen, das ist wirklich so ein bisschen in seine Figur einzutauchen. Also muss ich nochmal klar sagen, seine Figur ist natürlich nicht komplett auscharakterisiert. Da gibt es Sachen, wo du sagst, naja, das ist auch zu verkürzt, aber Roy Scheider spielt halt hier eben diesen mittelalten weißen Mann, der das Geld hat, dem, wie er so mit seiner Begründung sagt, langweilig wurde. Und dann, das muss man klar sagen, ist 52 Pickup einfach der Film, der zeigt, wie es halt richtig scheiße laufen kann. Mhm. Das ist ja auf seinen Mist alles gewachsen. Er ist fremdgegangen, er hat einfach Mist gebaut. So, und die Gangster, so vielleicht nicht die fiesesten oder beklemmendsten Gangster, die wir in der Filmgeschichte sehen werden, ganz sicher nicht. Das Motiv dahinter ist extrem perfide und exakt. Denn der Film zeigt, und das auch jetzt, ich werde jetzt nicht analytisch, keine Sorge, aber er zeigt halt bildgestalterisch, bildsemiotisch, zeigt er ja mit einem gedrehten Video, was die Pornoregisseure ja ständig drehen, ja. Homemade-Videos, zeigt er ja im Film zeigt er ja das, die Ursache und das Resultat. Und auch dieser Kommentar von dem ersten Gangster, ich habe schon wieder einen Namen vergessen, der Hauptgangster, der das so genüsslich, süffisant, zynisch kommentiert, gleich am Anfang. Oh, was sehen wir denn hier? Oh, da ist ja wieder dein heißer Feger. Und oh, da steigt ja schon wieder jemand aus dem Auto. Das bist ja du jetzt hier. Also er zieht Roy Scheiders Figur von Anfang an ins Lächerliche, was von der Motivation gesehen ist, absolut nachvollziehbar ist, weil Roy Scheiders Figur einfach Scheiße gebaut hat. Na, er ist vom Weg abgekommen und jetzt muss er es ausbaden. Und nochmal, es gibt zwei Momente, eben erst mit der Knarre und wo er auch seine Frau nochmal richtig anfährt, wo er austickt, wo er sagt, warum hast du mir nicht gesagt, dass der da war? Das ist überhaupt nicht ihre Schuld. Das ist alles sein Verbocken. Ja? Und sie sagt ja, wie soll sie es denn auch wissen, wie du schon gesagt hast, mit ihr redet er ja nicht drüber, sondern mit seinem Kollegen.
Aber auch dieser Moment, psychologisch unglaublich stark, weil man kann richtig sehen, finde ich, im Spiel der beiden, wie es in ihm wahrscheinlich Tage gebrodelt hat. So, er hat die Affäre gestanden, sie hat ihn dafür zurechtgestoßen, völlig zurecht zurechtgestoßen und gesagt, hier, kann's abhauen, ich ertrag das gerade nicht mehr, ich bin zutiefst verletzt. Und er lag da wahrscheinlich in irgendeinem Motelzimmer und dachte sich jetzt ein, zwei Tage lang, aber das ist doch alles, das kann doch nicht alles meine Schuld sein. Und vielleicht freut er sich insgeheim auch darüber, dass sie auch Scheiße gebaut hat, wie er meint, was natürlich nicht der Fall ist.
Ja, ja, und das, und wie gesagt, in der Hinsicht, das zusammenzufassen, ist der Film mega interessant, weil er einfach mal solche Figuren zeigt. Und ich finde halt Roy Scheiders Spiel und diese Figur zu spielen, diese kaputte, weiße, mittelalte Figur, das hat was, ne? Weil der macht wirklich viel Mist, der macht nicht alles richtig. Und wenn am Schluss seine Frau, das kann ich jetzt noch spoilern, ne? Wenn seine Frau dann am Ende doch noch zum Opfer wird, also in gewisser Weise, und nochmal körperlich das Leid spüren muss, was er verbockt hat, dann hat man so das Gefühl, ist der Film über den Punkt eigentlich schon hinaus, das wird quasi schon wieder akzeptiert, weil das muss ja eigentlich bis zum Ultimativen gehen. Und das finde ich so bitter, ne, dass dann auch Anne Margarets Figur am Schluss noch wirklich dann nochmal final in die Fänge der Gangster kommt und wirklich nochmal leiden muss, bevor sie dann im allerletzten Moment und dann wirklich canon-typisch irgendwas explodiert und der Film dann in einem Finale zu Ende geht. Aber ich finde den Film dahingehend einfach auch bitter, ja, weil er ist halt null liebenswerte Figur, null. Er ist kein Held, nix. Er ist einfach nur dieser weiße mittelalte Mann, dieser Typ. Und das finde ich halt wieder interessant, mal sowas zu sehen.
Ja. Total. Es wirkt ein bisschen so, als habe er, und das ist natürlich insofern Quatsch, als dass die Romanvorlage von 52 Pickup existierte, bevor Canon-Films kam und sagte, wir adaptieren diesen Stoff. Aber es wirkt tatsächlich so ein bisschen so, als wolle man einen Canon-Films-Film machen, der all die vordergründigen Reize und Beats eben bedient und sie dann eben ad absurdum führt und in Frage stellt. Und insofern hat es fast für mich schon so eine gewisse Meta-Qualität, diesen Film. Ich glaube, den kann man auch einfach so weggucken als spannenden Thriller, der eben wahrscheinlich etwas redseliger und psychologisch investierter ist als der Durchschnitt dieser Art von Filmen. Aber es ist auch irgendwie so ein bisschen, ja, nicht nur durch den Film im Film, auch durch einige Äußerungen, die getätigt werden, auch schon ein bisschen so Kommentar auf sein eigenes Genre. Und bietet zwei, drei Szenen, in denen ich mich hinterfragt habe, mit welchem Blick auf das, was sie hier uns zeigen, das auch gedreht wurde. Zum Beispiel die Tatsache, dass dieses Erpressungsvideo, das sie dann Roy Scheider zeigen, mit ihm an den Stuhl gefesselt, von der Erschießung von Cindy, eben auch so inszeniert ist. Also erstmal kommentiert wird vom Regisseur vor Ort, der eben auch einer der Erpresser ist, aber eben auch selber ein selbsternannter, wahrscheinlich, der sich selber als Künstler auch fühlt. Und dann hat er eben auch diese Erschießung so inszeniert, als sei es eben auch ein Canon-Films-Film. Also inklusive Close-Ups der schießenden Waffe und Rauchwolken und Gegenschnitte auf Cindy, die um ihr Leben schreit. Und das wirkt eben auch, der Roy Scheider zeigt, sieht das aus wie das, was Canon-Films hauptamtlich so macht in den 80er Jahren.
Ja. Ja, das ist wirklich interessant, ne? Ja. Ich meine, das ist klar, sobald man einen Film im Film sieht, denkt man darüber nach, aber wir haben jetzt hier keinen De Palma, aber das ist trotzdem, wir haben zumindest Frankenheimer und der weiß schon, was er tut.
Stimmt, ja. Das ist so ein bisschen die Variation dessen, was De Palma zu Beginn von Blowout zum Beispiel macht, könnte man jetzt sagen. Ja, vielleicht nicht ganz so großartig, aber fast. Aber wie gesagt, also da sind eben ganz viele Dinge drin, die toll sind und einmalig, vielleicht nicht einmalig, ich kenne auch nicht die ganze Filmhistorie, aber allein die Tatsache, und du hast es auch bereits angesprochen, dass sie mit ihm dann eben später die Bücher durchgeht und sagen, das kannst du uns bezahlen, das wollen wir von dir, eben diese $52,000, aber auch den Betrag, den sie zuerst nennen, die $105,000, das ist ja auch so ein, der wirkt so unwahrscheinlich, der Betrag. Ich glaube, weil normalerweise in Gangsterfilmen oder in Crimefilmen immer ein glatter Betrag genannt wird und in der Regel auch ein viel höherer Betrag. Da werden dann hochrangige Politiker oder Unternehmer erpresst. Da heißt es gleich immer, gib mir $1,000,000 oder zwei oder drei. Nein, es sind exakt $105,000, die sie von ihm haben wollen, weil sie eben ungefähr versucht haben, seine wirtschaftliche Lage einzuschätzen und was er denn eben auf die Schnelle da auszahlen kann. Auch dazu habe ich noch einen Gedanken. Ich dachte, wenn er wirklich so ein super erfolgreicher Unternehmer wäre, auch 86 müsste doch eigentlich mehr haben als $105,000. Aber diese Spezifizität fand ich ganz toll.
Finde ich auch interessant, weil es es irgendwie nahbar macht. Ne? Wenn du sagst, 1 Million, dann bist du im Bereich, ja okay, High Budget, Crime, Gangster, irgendwas, andere Welt, aber Welt, in die man gerne eintauchen. Und hier wirkt es echt so wie gefühlt fast der Nachbar wie um drei Ecken, der da eine Firma hat und den machen wir jetzt fertig. Es wirkt halt irgendwie sehr nah, aber irgendwie wirkt es auch lustig, ja.
Was ist für dich sexier? Der Jaguar E-Type von Roy Scheider oder John Glover im Stringtanga mit Augenklappe? Das sind beides so Momente, die mir hängen geblieben sind. Ich dachte, tolles Auto und meine Güte, der Look von John Glover ist.
Das ist auch diese 80er-Oberflächenästhetik, ne, die du im 80s-Kino hast, das zelebriert der Film. Aber er zeigt es auch so mit so einem ironischen Hintergedanken die ganze Zeit. Ja, klar ist das Auto toll. Ich finde es auch interessant, wenn man jetzt zum Beispiel ein Plakat anschaut. Ich kenne das Plakat, wo er mit Sonnenbrille drauf ist oder zumindest mit der Waffe. Oder schön finde ich auch dieses Covermotiv, wo sie beide drauf sind, wirklich als Paar. Das finde ich interessant. Meistens hat man immer nur den Typen drauf.
Ja.
Das gefällt mir halt mit am besten. Aber das Auto ist ja auch interessant. Und wir haben den Film auch noch mal zu zweit angeschaut. Und Doreen, meine Freundin, hat, das war witzig, auf den Spruch gesagt, ich kriege ihn jetzt hoffentlich noch zusammen, Frauen werden beim Jaguar I immer scharf, oder? Und dann hat sie aus der Kalten raus gesagt, ja. Also, weil sie das Auto auch geil fand. Und das ist halt nur so witzig, weil du es gerade ansprichst. Ja, der Film funktioniert halt auch in seiner Oberflächenästhetik. Und es gibt wirklich hässlichere Autos, auch wenn ich nicht so der Auto-Fan und Experte bin. Aber das gibt ja auch die tolle Szene, wo er dann, und die ist wirklich toll gefilmt, nachts, beziehungsweise eigentlich ist es ja später früh morgen,
glaube ich,
wo die Sonne bald aufgeht. Wo er so in die Hollywood Hills fährt und diese Hügelstraßen, diese, ich hätte fast gesagt, nicht Gebirgsstraßen, aber Hügelstraßen rauf und brettert um die Kurven noch mit Nachtlicht und fährt sich da einfach nur aus, fährt sich da die Seele raus. Ich weiß nicht, das funktioniert auf ästhetischer Ebene, dass man das Auto rumbrettern sieht und diesen halb verlorenen Mann, aber es ist eigentlich auch wieder so ein Motivationsgesuch. Ich muss jetzt mal da rauffahren, muss da oben stehen, muss mal im Rauch raussteigen.
Ja.
Für mich funktioniert es vor allem ästhetisch. Ästhetisch sieht es gut aus und von der Motivation funktioniert es bewusst so halbgar, weil, wie gesagt, mit der Figur kann man sich auch nur bedingt Mitleid haben. Ne?
Ja, verstehe ich komplett. Aber ich meine, wenn es ästhetisch funktioniert, das ist ja schon nicht mal nur die halbe Miete, das ist die ganze Miete. Ich finde auch, ich habe die Szene nicht in Frage gestellt. Ich finde gut, dass sie da ist. Ich meine, Jost Vacano soll eben auch mal zeigen, was er kann. Und John Frankenheimer, von dem redet man ja oft auch so als Brot- und Butter-Regisseur, der hat mal zufällig 2-3 Meisterwerke auch gedreht hat. Ich glaube, der ist auch, wenn er will, ein großer Ästhet. Der kann schon einfach großartige Kinobilder machen. Und seine Filme sehen eben auch, wenn ich nicht alles von ihm toll finde, meistens sehr, sehr gut aus. Und ich habe mich über sowas eben auch gefreut. Und ich fand auch gut, ehrlich gesagt, dass zur Sprache kommt, dass er dieses Auto fährt, einfach 2-3 Mal. Er will es ja auch später mit verschachern, als er sagt, er hat nicht die $52.000 dabei auf die Kralle, bietet er eben hier auch Alan Ramey, also der von John Glover gespielten Gangsterfigur, auch noch sein Auto mit an. Und das tut schon weh, ehrlich gesagt. Also ich hätte es schade gefunden, wenn man einfach nur gesagt hätte, ach, nettes Auto und da war es nie wieder gesehen. Auch schmerzt ein bisschen. Ich glaube, sie haben sich wirklich in die Luft gejagt am Ende, aber sie deuten zumindest an, dass es genau das Auto ist, was in die Luft fliegt. Das soll es zumindest, aber sie scheinen rechtzeitig weg. tut natürlich auch nochmal extra weh. Also der Jaguar E-Type, muss man wissen, ist so ein, also der hat, sagen wir mal, mehr Motor als Auto. das ist so ein Hardtop-Cabriolet. Also das heißt, man muss den quasi mit so einem Flaschenzug quasi das Autodach abnehmen, damit man den als Cabrio fahren kann. Das sieht man auch zu Beginn. Und allein dieser Hauch von Autofetischismus, und ich bin wirklich, habe keinen Autofetisch, aber bei dem Auto dachte ich schon, ja, ich kann verstehen, warum manche Männer ist das so toll finden. Und auch ein paar Frauen.
Absolut, wie gesagt, 52 Pickup als 80er-Film und auch gerade Canon, die ja auch wussten, wie man auch die Oberflächenästhetik da einfängt, absolut gelungen. Wenn ich jetzt weiter drüber nachdenke, bloß noch einen Satz. Der Film funktioniert vielleicht auf diesen ästhetischen Details wirklich wie ein psychologischer Film, denn ich erinnere mich gerade, ich habe mir gestern noch mal frisch gesehen, an die Szene, wo Alan ihn fragt, ist es 12-Zylinder oder 6-Zylinder? Und Roy Scheider so halb angenervt sagt 6-Zylinder.
Ja.
Dieser, ne, ich sag's jetzt zum gefühlt 12. Mal den Begriff, dieser mittelalte weiße Mann hat halt eben nur noch Power für 6-Zylinder. So, das könnte man auch so lesen, ne? Also für 12 hat's nicht gereicht, aber ne, vielleicht auch deswegen diese 105.000, wir reden nicht von einer Million, ne, das ist alles doch irgendwie 1-2 Stufen nach unten gesetzt. Und dadurch irgendwie charmant. Ja? Mm. Ich meine, der rennt da die ganze Zeit alleine rum, rennt in das Pornokino, rennt darum, versucht das selber zu klären. Polizei wird gar nicht eingeschaltet. Ist auch zu der Mikro. Dadurch ist auch dieser Reiz Mikrokosmos. Die Polizei spielt überhaupt keine Rolle. Es ist kein Police Procedure Film. Null. Es ist einfach nur private.
Ja. Ich fand jetzt interessant, in der Vorbereitung zu lesen. Ich habe nicht viel von Elmore Leonard gelesen, muss ich leider sagen. Ich kenne nur Rum Punch, den ich damals gelesen hatte, als eben Jackie Brown in die Kinos kam, mich einfach mal interessiert hat, was schreibt er eigentlich so. Ich fand es interessant, in der Vorbereitung anzulesen, dass Elmore Leonard vor allem für seine Detroit-Crime-Romane erfolgreich und bekannt ist, also bei Leserinnen und Lesern. Aber also die Filme, die ich mit ihm verbinde, eben diesen hier und Out of Sight spielt, glaube ich, in Florida, Get Shorty in Hollywood, also auch ist auch ein LA-Film. Jackie Brown spielt, glaube ich, auch in LA. Also all seine adaptierten Stoffe, die ich kenne, keiner von denen spielt in Detroit. Und da eben auch nochmal so ein Bruch zwischen Filmen, Elmore Leonard-Stoffen und eben seinen Romanvorlagen und Short Stories. Ich glaube, das sind einfach die maßgeblichen Stoffe, für die er jetzt so rückblickend bekannt ist im Kino, glaube ich, gar nicht unbedingt repräsentativ sind für sein Autorenschaffen. Und auch dieser Romanstoff ist in Detroit verortet. Was einen völlig anderen Film ergeben hätte. Ich glaube, man ist ja schon so sehr bemüht und seitens Jos Vakanos und John Frankenheimer so diese typische LA-Attraktivität runterzuspielen, wie sie in vielen anderen Filmen zu sehen ist. Also, dass da stets die Sonne scheint. Hier spielt der Film eben überwiegend nachts und wenn er nicht nachts spielt, dann in irgendwelchen geschlossenen Räumen. Also, man ist schon sehr bemüht, das alles so ein bisschen runterzuspielen. Aber ich finde das Gedankenspiel als interessant, den ja auch mehr so als Detroit-Film vorzustellen. Und da fällt mir natürlich gerade so im Kontext hier Jos Vakano gerade Robocop ein, der aber interessanterweise in Dallas gedreht wurde. Der Vergleich hinkt auch auf beiden Beinen. Ich lasse es jetzt mal lieber.
Naja gut, aber das inszenierte Detroit in Robocop ist schon sehr prominent. Das kann man schon so sagen.
Ist Detroit-like, obwohl es in Dallas gedreht wurde.
Ja. Weil wir gerade noch mal bei Elmore Leonard sind, noch zwei Sätze dazu. Also ich zitiere jetzt mal kurz zwei kurze Sätze aus dem Booklet hier von Thorsten Harnisch, weil der Roman 74 der erste war, der dieses also Leonard-Stil prägte. Da wird hier aufgezählt, was zu dem Stil gehört. Das Timing wurde straffer, das Szenenaufbau selbstsicherer, die Dialoge, seine Charaktere klarer. Außerdem gab es erstmalig gewisse Plot-Elemente, die immer wieder auftauchen sollten. Eine Gaunerei, die sich um eine große Geldsumme dreht. Psycho- oder soziopathische Charaktere. Gewalt und Humor, meist in Form einer satirisch gewürzten Schilderung der amerikanischen Gesellschaft in all ihrer Heuchelei und Geistlosigkeit. Einer Welt, was auch in der Verfilmung sehr schön eingefangen wird, in der die Oberschicht in unmittelbarer Nachbarschaft zur Unterschicht existiert. Pornokinos, Nacktbars und so weiter. Also das nur mal so. Und über den Film müssen wir jetzt nicht lange reden, aber kennst du von Peter Yates The Friends of Eddie Coyle?
Ja, toller Film.
Genau, großartiger Film mit Robert Mitchum. Und hier wird eben gesagt, 52 Pickup, der Roman, 74, ne, von Elmore Leonard, wurde stark von George V. Higgins beeinflusst, einem Schriftsteller, Anwalt, Kolumnist und College-Professor, dessen The Friends of Eddie Coyle Leonard 72 von seinem Agenten empfohlen bekam. Also Leonard bekam den Roman The Friends of Eddie Coyle von George Higgins empfohlen. Und der hat quasi auch Leonards Schaffen hinsichtlich der Sache beeinflusst. Wer jetzt da Bock hat und will dann noch den Film mal sehen und kann da auch noch Motive entdecken, das nur am Rande.
Oh, sehr spannend. Ich finde es gut, weil ehrlich gesagt, das ist für mich die leichter gutierbare Erklärung für so den Wandel in seinem Schaffen, also weg von Westernstoffen hin zu Crime, als das, was man so in oberflächlicher formulierten oder recherchierten Quellen liest, nämlich, dass es einfach eine wirtschaftliche Notwendigkeit war. So von wegen, ach hier, komm, Western ist gerade am Abschmieren, im Kino schon lange, in literarischer Form jetzt auch, jetzt schreibe ich eben mehr Crime. Was eine uninteressante natürlich Erklärung ist oder Rechtfertigung dafür, dass Elmore Leonard dann eben sich eben dieser Art von Stoffen zuwandte. Aber das mit Friends of Eddie Coyle sehr viel besser. Das war eine meiner allerersten Criterion-DVDs und die habe ich, glaube ich, immer noch im Regal stehen.
Schön, schön. Toller Film.
Ist ein toller Film, ja, auf jeden Fall. Und das ist auch ein toller Film. Also ich muss sagen, nicht ohne Makel. Ich glaube, wenn man die suchen will, findet Mann, Frau, sie. Aber der ist schon, ehrlich gesagt, ziemlich toll.
Kann ich noch eine Sache zu dem Score sagen? Also der Score ist toll durch die Bank, aber das Eröffnungsthema, um was auch am Schluss wiederkommt, ja. Also ich habe den Film jetzt ja dreimal gesehen und ich glaube dreimal mit verschiedenen Leuten und alle wirklich, auch gestern Doreen hat nochmal gesagt, ey, das klingt wie aus so einer Soap-Opera und ich glaube, das soll auch so, ne? Also der Anfangs- und Endmelodie, das ist unfassbar, also da muss man auch schmunzeln, da darf man auch mal lachen, diese Kombination, na, am Ende, da brennt, es explodiert, es gab Todes, Auto brennt, die schleppen sich halb tot weg und dann kommt dieses Gedüdel, also es ist einfach wunderbar, das muss man mögen,
oder? Ich, ich, ich bin am Anfang auch drüber gestolpert, im Sinne von, könnte das alles so ein bisschen schmissiger sein, aber ehrlich gesagt, es hat so eine Melancholie, die ist sehr vordergründig, das stimmt schon, es ist sehr schmalzig und könnte natürlich auch irgendwie die besten Jahre unseres Lebens vertonen oder sowas in der Art, aber ich finde, am Ende passt es dann noch richtig, weil trotz des am Ende, sagen wir mal, Triumphes, also dass Roy Scheider bezwingt die Gangster und am Ende sprengt sich dann eben hier Alan Raimi da in die Luft im Jaguar E-Type, geht man da eben nicht mit so einem Faust in die Luft gestreckt, geballt Gefühl raus. Das ist alles eher so ein bisschen, ja gut, wir haben gewonnen, aber um welchen Preis? Oder zu welchem Preis? Und da passt für dich das Score dann wiederum richtig gut, ehrlich gesagt. Aber ja, ist mir auch aufgefallen. Aber ich mag Gary Chang. Ich finde, er macht immer interessante Sachen. Und mir tut es so ein bisschen leid, dass er nach einer wirklichen Hochzeit, so Ende der 80er oder frühen 90er, da mag man sich mal gerne seine Filmografie angucken, hat viele, viele Filme, sehr prominente Filme auch vertont und mit sehr guten Scores geadelt. Ist mittlerweile da dann irgendwann auch nicht mehr so gut lief in den späten 90ern und Nullerjahren. Und ich glaube, mittlerweile macht er gar nichts mehr. Ach so, ein Easter Egg wollte ich noch loswerden, von dem ich gar nicht weiß, ob es eines ist. Aber ich vermute mal schon. Und zwar gibt es diesen Ausruf Fire in the Hole, kurz bevor eine Explosion losgeht. Ich habe mir angelesen, vor allem eben geschlossenen Räumen, aber hier eben in der Wüste, außerhalb von Los Angeles. Und Fire in the Hole ist natürlich auch der Name der Short Story, die als Vorlage diente für Justified, die Serie nach Motiven von Elmer Leonard. Und der Pilotfilm von Justified trägt eben auch den Titel Fire in the Hole.
Und dieses Easter Egg gebührt dir zu 100%.
Kurz mal Pause, Stefan. Was ist denn los?
Na, wie geht's?
Danke für deine Geduld. Ja, wir haben ja zwei Kater und einer hat einen Spatz reingeschleppt in die Wohnung. Und der flog jetzt gerade bei uns in der Küche rum.
Ach, der flog in der Küche rum?
Der war doch ziemlich im Leben. Und der flog jetzt einfach wieder raus. Ich habe den aufgesammelt und einfach so...
Super, gut gemacht. Ja, wir haben jetzt über viele interessante Sachen in dem Film gesprochen.
Wir haben ganz wenig über Robert Trebor gesprochen. Wenn man den so ausspricht, der hier Leo spielt, super passend benannt, genau wie Joe Pesci in einem Lethal Weapon Film, weil er auch eine ähnliche Figur spielt etwas. Und ich frage mich ein bisschen, was ist aus dessen Karriere geworden, weil ich finde, der ist so super besetzt. Also als ich den zum ersten Mal sprechen hörte, als ich den Film vor ein paar Jahren sah, dachte ich, das ist so merkwürdig, eigenartig, einzigartig, idiosynkratisch. Der hat so eine Stimmlage, so eine Stimmfarbe und auch so eine Art einfach Sätze zu betonen. Es ist ganz, ich fand es erstmal irritierend und dachte, entweder ist er der beste oder der schlechteste Schauspieler in diesem Film. Und mittlerweile habe ich es richtig lieben gelernt. Also ich finde ihn ganz toll hier als Schmierlappen Leo.
Der hat eine tolle Präsenz und eine Präsenz, die am Anfang kurz ist, die aber dann auf jeden Fall wiederkommt. Und hinten raus prägt er doch noch mal einige Szenen, auf jeden Fall.
Ja, meine allerletzte Notiz, ich habe mir so viel zu 52 Pickup notiert, ist eine komplette, glaube ich, Belanglosigkeit für die meisten Menschen, aber verweist doch mal darauf, dass der Film wirklich hervorragend ausgestattet ist und sich immer sehr, sehr wahrhaftig und ehrlich, authentisch, dreckig, ekelhaft manchmal anfühlt, wenn das denn muss, ist dieses komische, dieses Bett, dieser Tummelplatz, diese Spielwiese mit dieser Reihe von Lavalampen und der Spiegel so am Kopfende oder nochmal an der Decke und das ist alles so, das schreit einfach so 80er Sexfilm-Lounge. Ich war nie in einer, aber wenn ich eine beschreiben müsste, dann stünden da wahrscheinlich auch 8 bis 10 Lavalampen.
Die Lavalampen sind da Knaller und die sind uns gestern auch nochmal aufgefallen. Und gesagt, also hier, die sind ja nicht mal an, glaube ich. Die sind ja aus. Das ist das. Die leuchten nicht. Die sind aus, aber das reicht schon. Einfach, dass sie dastehen. Ja.
Das hat eine Menge Spaß gemacht. Wir sollten bald wieder über Roy Scheider sprechen, weil der taugt immer.
Auf jeden Fall. Wir hatten ja schon, deswegen hatte ich gesagt, vielleicht ein oder zwei Filme mal. Nicht nur Sorcerer, den wir ja schon haben und den wir ja beide bis aufs Meisterwerk lieben. Vielleicht noch A Last Embrace von Jonathan Demme, wenn ich mich nicht täusche. 79, wenn ich es gerade im Kopf habe. Den gibt es ja auch ganz ordentlich auf Blu-ray. Auch in Deutschland hier von OFDB Filmworks. Ach so, was mich dazu bringt, am Anfang sagtest du, welche Edition ich denn hätte. Ich weiß um die Arrow-Version von 52 Pickup, auch mit diesem Feature der Pornostarlets. Ich habe mir das mal ausgeliehen vom Kumpel, habe mir das angeguckt. Ich habe die OFDB Filmworks Digipack-Edition. Die hat nicht alle Extras übernommen, aber doch einige. Da bietet auch noch einen deutschen Audiokommentar und so weiter und ein schönes Booklet. Aber bei OFDB kam vor Ewigkeiten schon eine normale Blu-ray eben von Last Embrace auch raus. Weiß nicht, ob die mittlerweile vergriffen ist. Was ich eigentlich sagen will, ich hatte mir jetzt mal eine Importware geholt, eine relativ aufwendige. Können wir ja, wenn wir über den Film mal sprechen, auch über die Edition mal reden.
Ah, ich glaube, das ist doch restauriert. Ja, das ist dieses Tochterlabel von Vinegar Syndrome, ne? Melusine oder so?
Ganz genau, irgendwas mit einem Auge drauf und das ist so gebunden wie so ein Leinenbuch. Also das ist total irre. Da hatte ich mir jetzt zwei Filme geordert, eben Last Embrace und der Bang the Drum Slowly, dieser frühe Film mit Robert De Niro,
ja,
noch vor Mean Streets. Und das sind wunderschöne Editionen. Dann lass uns gerne mal über Last Embrace reden irgendwann, Roy Scheider.
Ja, das bereicht mir als Anlass, um das zu tun. Und ich liebe Jonathan Demme, auch ein sehr, sehr empathischer, sehr guter Filmemacher. Und ich mag seine Stoffe alle sehr, selbst wenn sie so in der zweiten Reihe spielen wie Last Embrace. Aber dazu dann zu einem anderen Zeitpunkt, zu einer anderen Gelegenheit mehr. Ich möchte unbedingt, dass du noch mal kurz erwähnst, wo man dich jetzt auch online finden kann. Weil man findet dich aller Orten. Du sprichst Audiokommentare ein noch und nöcher, schreibst noch mehr Booklet-Texte, Filmkritiken für Filmdienst.de und so weiter. Und all das, wenn man jetzt nicht die Mühe machen will und bei mir in den Shownotes auf 38 Links klicken will, hat man jetzt eine Möglichkeit, das in einem Stefan Jung Online-Hub quasi zu finden. Wo ist der denn?
Ja, nett, dass ich es kurz sagen darf. Ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, einfach für mich zur Übersichtlichkeit halber, was habe ich denn eigentlich die letzten Jahre so gemacht? Vor allem auch mit welchen Leuten? Auch mit dir? Verschiedene Kategorien mal auf einer Website zu bündeln. Und die heißt, könnt ihr gerne vorbeischauen, www.filmkontext.de, zusammengeschrieben und klein, Kontext mit C, also wie das Englische. Da habe ich eben Filmkritiken, eine Auswahl. Das Filmkritiken schreibt man ja hier und da und überall online, Print. Einfach eine Auswahl mal aufgelistet und möchte so ein bisschen so die Booklet-Texte eigentlich nur anteasern. Also eigentlich die Edition kurz mal teasern mit einem Satz, was habe ich im Booklet geschrieben? Und dann sind es eigentlich Links, also keine, wie heißt das, Affiliate-Links, das nicht. Also ich verdiene damit null, will ich auch gar nicht. Es ist keine Clickbait-Seite, sondern einfach für mich zur Übersicht, was habe ich gemacht, wo war ich denn die letzten Jahre so unterwegs? Und da eben auch Podcast und Radio, wenn ich denn hier und da mal auch zu einem Radiointerview eingeladen wurde und eben auch meine lieben Podcast-Freunde, da zählst du natürlich ganz besonders dazu. Und da sind zum Beispiel auch jetzt schon auf der Seite die Artikel zu, was habe ich, Night Moves war mir persönlich wichtig, Sorcerer und noch ein paar. Es sind da eben aufgeführt, auch wann wir das gemacht haben. Und das ist halt auch wie so ein Diary, wie so eine Chronologie so ein bisschen. Guckt gerne vorbei, macht euch ein Bild, wenn euch was gefällt. Könnt mich auch anschreiben, wenn ihr mal eine Frage habt. Nicht mehr, nicht weniger.
Bücher gibt Stefan auch noch heraus und ich bin sehr, sehr stolz und glücklich darüber, da als Medienpartner aufzutauchen. Das klingt fast, als würde ich hier was machen, was man ernst nehmen könnte. Finde ich gut, Medienpartner.
Das kann man auch. Du weißt, Patrick, sei nicht mal so bescheiden. Manchmal muss man sich das Lob auch anhören.
Ja, dankeschön.
Passt.
Okay, ich danke dir, Stefan. Komm bald wieder, lass dich wieder 2,5 Jahre vergehen, fast 3 Jahre.
Nein, das machen wir dieses Jahr noch auf jeden Fall. Und danke, dass ich dabei sein durfte und viel Spaß euch allen mit 52 Pickup und so weiter.
Danke dir, bye bye.
Ciao.
Roy Scheider, Anne Margaret and Vanity in John Frankenheimer's suspense thriller 52 Pickup from acclaimed novelist Elmore Leonard's gripping bestseller.